SWR 2 Mehrspur.
Das ist der Gipfel, war das Thema auf dokublog.de.
Der G7-Gipfel in Elmau steht schließlich vor der Tür, Wolfram Wessels.
Spur 1.
Wir kümmern uns um andere Gipfel, Christine Werner.
Echt?
Good evening. The economic summit is underway.
Sondergipfel.
EU-Haushaltsgipfel.
Der sogenannte Alternativgipfel.
Nein, aber die IT-Gipfel haben sich erst einmal bewährt.
In Lublin gab es das Gipfeltreffen der internationalen Feature-Szene.
Spur 2.
Auf der nächsten Spur.
Spur 3.
Verfolgen wir Nele Heise auf dem Radioblog. Podcasts sind ihr Thema. Dann widmen wir uns diversen kommenden Festivals.
Spur 4.
Und schließlich, kurz vor den Nachrichten, unsere Nachrichten aus dem Off.
Spur 5. Spur 2. Rückblick.
Feature-Konferenz. Renne zu Kaffeeort. Funktionen Referate. Für erkannte Zofe.
Einmal im Jahr treffen sich Feature-Macher aus aller Welt, um sich auszutauschen. Veranstaltet wird dieses Gipfeltreffen von der EBU. Dieses Mal fand es im polnischen Lublin statt. Und Walter Filz im SWR 2 für Feature zuständig war dort. Diese internationale Feature-Konferenz ist eine gute Gelegenheit, mal über den Tellerrand zu schauen. Was machen denn andere Sender in anderen Ländern so? Es gab ja mal ein Gefälle zwischen Ländern mit hohem Produktionsniveau, etwa die skandinavischen Länder, wo zum Teil Tontechniker mitgefahren sind, um die Autoren bei den Aufnahmen zu unterstützen. In Osteuropa war man da nicht so weit. Hat sich das denn jetzt angeglichen im Zeitalter der Globalisierung?
Das hat sich stark angeglichen. Also im Grunde kann man jetzt den Unterschied zwischen den Produktionen nur noch an der Sprache der Produktionen hören. Also der Osten, der tatsächlich da ein bisschen Nachholbedarf hatte vor 10, 15 Jahren, hat technisch, produktionstechnisch, aber auch dramaturgisch, das heißt in der Herangehensweise, wie mache ich ein Feature, was sind Feature-Themen da, absolut aufgeschlossen. Man merkt natürlich nach wie vor, wo ein bisschen mehr und wo ein bisschen weniger Geld da ist. Und es gibt natürlich auch Länder, in denen es so schöne, klassische Feature-Programmplätze wie bei uns gar nicht gibt. Da hört man dann eher, aha, deren Programme sind doch sehr stark informationsorientiert, sehr stark auf Sachvermittlung orientiert. Da bleibt der künstlerische Aspekt ein bisschen außen vor. Aber von der reinen Technik her, da hört man keine Unterschiede.
Und wie sieht es mit den Themen aus? Sind die auch globalisiert? Weil mit Fracking zum Beispiel hat man überall zu tun oder mit Umweltproblemen oder sind es doch eher die Regionalthemen?
Ja, jetzt kommt die berühmte Antwort, sowohl als auch. Also zum einen muss man wissen, dass diese internationale Feature-Konferenz ein Thema sich selbst gesetzt hatte. Das war der Blick nach Osten. Nun fand sie im Osten statt. Das heißt, die östlichen Länder, die teilgenommen haben, mussten im Grunde nur auf sich selbst gucken, um diesem Thema zu folgen. Es gab aber auch tatsächlich ein paar Produktionen aus dem Westen, die nach Osten geguckt haben. Von den Iren kam ein Stück, da ging es um einen ukrainischen Oligarchen, was insofern ungewöhnlich ist für die Iren, weil die tatsächlich ein sehr stark, ja, man könnte fast sagen, nationalbewusstes Feature machen. Die machen gerne Geschichten über Iren in aller Welt, aber es müssen eben schon Iren sein. Das ist der Weg, wie das irische Feature in die Welt kommt. Der Osten ist naturgemäß immer noch sehr stark beschäftigt mit Vergangenheitsaufarbeitung. Wir haben jetzt 25 Jahre Ende des Kommunismus. Das ist ein Thema vielerorts, natürlich auch die Folgen und beziehungsweise die Reste des Kommunismus. Ist das alles tatsächlich überwunden? Kommt da wieder was her? Also natürlich guckt man da sehr stark auf sich selbst. Und in dem Zusammenhang natürlich interessant, auf so einer Konferenz zu hören, ein Stück gleich aus dem östlichen Nachbarland Polens, nämlich der Ukraine, die sich natürlich auch mit den Konflikten, mit den kriegerischen Zuständen in der Ostukraine beschäftigen.
Inzwischen kann man ja übers Internet alles Mögliche hören. Auch der amerikanische Podcast Serial hat ja auch in Deutschland Furore gemacht. Wie ist es, braucht man solche Konferenzen eigentlich noch wirklich, um internationale Produktionen kennenzulernen?
Ja, also ich glaube, Amerika ist fast eine Ausnahme. Also versuchen Sie mal irgendwie an ein tschechisches Feature zu kommen oder ein polnisches oder sogar an ein skandinavisches. Da scheitern Sie ja schon bei der Suche im Netz an den Sprachhürden, weil Sie einfach nicht wissen, wo finde ich das. Sie wissen nicht, auf welcher Radioanstalt läuft das. Sie wissen nicht, was ist der Programmplatz. Also da müssen Sie schon sehr detektivisch begabt sein, um dann was zu finden. Und dann müssen Sie es ja auch noch verstehen. Und die Feature-Konferenz hat natürlich den Vorteil, dass all die Dinge, die wir dort hören, auch in einer englischen, Englisch ist die gemeinschaftliche Sprache dort, Übersetzung vorliegen. Und man hat natürlich den direkten, schnellen Austausch. Das schaffen sie nach wie vor durch keinen Chat, durch keinen Blog, dass man direkt mit den Machern zusammen ist und die direkt fragen kann, warum hast du das so und so gemacht? Warum hast du dieses nicht gemacht? Wie bist du auf ein Thema gekommen? Also ich glaube, so eine Konferenz wird auch auf die nächsten Jahre hinaus nicht ihren Sinn verlieren.
Allein um sich zu treffen und zu diskutieren.
Natürlich.
Ja, vielen Dank, Walter Filz, für diesen Blick in die große, weite Feature-Welt.
Gerne. Sagt man ja immer am Ende.
Ja, das hat sich so eingebürgert.
Spur 1. Doku-Blog. Gipfelsturm.
Beim EU-Haushaltsgipfel gibt es einen Durchbruch.
Im Restflug. Spur gefilmt.
Der Bahnhof auf dem Jungfraujoch ist mit seinen 3.454 Metern der höchste Bahnhof Europas. Der Zug fährt unter den Gletschern von Eiger und Mönch hindurch. Und da Touristen aus aller Welt mitreisen, vor allem Japaner, ist die Zugansage in verschiedenen Sprachen zu hören.
Josef Maria Schäfers hat das auf dokublog.de geladen.
Eine Fahrt auf das Jungfraujoch.
Jodkau Jungfraujoch.
Top of Europe.
Top of Europa.
365 Tage im Jahr.
Top of Europe ist die höchste Bahnstation Europas. Das ist auch Marketing. Top of Europe, das ist nicht geografisch bewiesen.
Sektor A. Nach Jungfraujoch bitte einsteigen. For the Jungfraujoch, please board now. The trains are about to leave.
Top of Europe, 3454 Meter über Meer. Bitte beachten Sie die Wegweiser zu den verschiedenen Sehenswürdigkeiten und den Restaurants. Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt auf dem Jungfraujoch.
Eine unvergessliche Erlebniswelt in Schnee und Eis.
Spur 3, Radioblog. Radioblogger. Park, Oldruge. ARD. Grob Ölig.
Im vergangenen Monat hat Nele Heise geblockt.
Nele Heise ist Medienforscherin an der Universität Hamburg und hat mehrere Jahre zur Publikumsbeteiligung im Journalismus geforscht. Derzeit arbeitet sie an ihrer Promotion zum Thema Podcast. Darin geht sie unter anderem der Frage nach, wie im Social Web aus
The people formerly known as the audience
aktive Medienproduzenten, Medienproduzentinnen werden. Sie kommt aus der freien Radioszene, moderierte bereits mit 15 eine Kindersendung im Weimarer Lokalsender Radio Lotte und war später als Gastmoderatorin auf Radio Frei in Erfurt zu hören. Zuletzt untersuchte sie gemeinsam mit Studierenden der Uni Hamburg, wie im digitalen Zeitalter neu entstandene Formen unser Verständnis von Radio verändern.
Von Webradio über Musikaggregatoren bis hin zu Podcasts.
12. Mai 2015. Press Play. Ich liebe Podcasts. Seit jener Nacht im Herbst 2011, als ich aus Neugier einfach mal den Play-Button eines iPods drückte, den man mir kurz zuvor geschenkt hatte. Und dann waren da plötzlich diese Stimmen in meinem Kopf.
Oh oh.
Verbal wild gestikulierend, völlig ungeskriptet, chaotisch, hitzig, sich verlierend in scheinbar nichtigen Details. Laut lachend und nachdenklich schweigend. Das war meine Podfloration. Zwei Aspekte speisen dabei mein Interesse. Zum einen stellen wir Medienforscherinnen seit Jahren fest, das Publikum, das gibt es so nicht mehr.
Oh.
Stattdessen sehen wir eine Fragmentierung in verschiedene Publika, die in großen Teilen nicht mehr nur empfangen wollen, sondern zunehmend zu ihren eigenen Programmmachern werden. Symptomatisch hierfür ist etwa die gestiegene Nutzung von Mediatheken und Plattformen wie Netflix, auf denen die Userinnen selbstbestimmt Inhalte ansteuern. Der Aufschwung dieser Angebote zeigt aber auch, netzbasierte Medientechnologien ermächtigen Menschen zu medialer Teilhabe. Sei es durch knappe Kommentare auf Facebook oder Twitter, eigene Blogbeiträge, Internetvideos auf YouTube, heute kann potenziell jede zur Senderin werden. Was das alles mit Podcasts zu tun hat? Ganz einfach. Podcasts bedeuten User-Autonomie. Also darüber entscheiden zu können, wann, wo und was ich konsumiere. Und in welchem Tempo. Kaum verwunderlich also, dass Podcasts gerade heute, 10 Jahre nach der ersten Hype-Welle und befördert durch Übercasts wie Serial, eine Art Renaissance erleben. 26. Mai 2015. Radio und Podcast. Da geht noch was. Während man die Potenziale andernorts viel früher erkannt und Podcasting aktiv gefördert hat, scheint die Relevanz für das klassische Medium Radio hierzulande nach wie vor keine Binsenweisheit zu sein. Jüngstes Beispiel ist der Sender WDR 5, der Anfang März einige Podcasts einstellte. Aus Kostengründen und wegen geringer Abrufzahlen, wie es in einer knappen Stellungnahme hieß.
Oh.
Der Medienjournalist Stefan Niggemeier sieht in dieser Maßnahme einen kopflosen Rückschritt zum linearen Versenden von Inhalten. Der Sender gibt relativ viel Geld aus, um Sendungen herzustellen und spart dann an ihrer Verbreitung. Soll das nun also die Haltung des Radios im Jahr 2015 zum Thema Podcast sein? Keine Frage. Für die öffentlich-rechtlichen Sender sollte Podcasting eine Pflichtveranstaltung sein. Denn erstens lassen sich so insbesondere jene Hörerinnen erreichen, die bisher kaum radioaffin waren oder sich tendenziell von klassischen Medien und Nutzungsmustern abwenden. Stichwort Rezeptionssouveränität. Zweitens wird gerade den etablierten Medien bei der Bereitstellung von Podcasts zu bestimmten Themengebieten eine hohe Kompetenz zugewiesen. Beim Radio sind das zum Beispiel die Bereiche Comedy, Musik, News oder Hörspiel. Das schlägt sich auch in der Nutzung nieder. Auf Plattformen wie iTunes gehören öffentlich-rechtliche Podcasts wie der ARD-Radio-Tatort oder Sanft und Sorgfältig stets zu den Top-Angeboten. Die Qualität der Inhalte ist für das Radio im digitalen Zeitalter also eine echte Bank. Das haben mittlerweile auch Online-Anbieter erkannt, die bislang eher für ihren Fokus auf Musik bekannt waren. Der Streamingdienst Spotify etwa wird seine Angebote um Podcasts erweitern und kooperiert dafür mit ausgewählten Medienpartnern. In Deutschland sind dies mit Deutschlandradio und dem Bayerischen Rundfunk zwei öffentlich-rechtliche Anstalten. Und auch die Audioplattform SoundCloud setzt seit Anfang Mai verstärkt auf das Hosting von Podcasts. Um statt abschalten. Mein Rat an euch, liebe Radiomenschen. Schaut euch an, was die Podcast-Szene so anstellt. Da kann man einiges lernen. Zum Beispiel auf der Plattform Sendegate, wo die Community ein breites Spektrum podcastbezogener Themen diskutiert. Und vor allem, fragt nach bei den Hörerinnen, ob und wie man eure tollen Inhalte besser nutzbar machen kann. Ich habe das mal ausprobiert und via Twitter nach Verbesserungswünschen gefragt. Aus den Antworten lässt sich sicher einiges mitnehmen. Also, nicht abschalten, umschalten.
Spur 1. Doku-Block. Gipfelsturm. Simple Gruft.
Der beschwerliche Aufstieg zum Gipfel,
der Alternativgipfel,
wird von verstörend verzerrten Klängen begleitet, die die kraftraubende Anstrengung der Bergbesteigung deutlich machen. Der Bergführer macht klar, dass allenfalls einige Mutige es auf sich nehmen, auf die Alp zu steigen.
Christian Klaus hat einen O-Ton von dokublog.de für sein Feature heruntergeladen und weiterverarbeitet.
Heidi, wenn wir uns nicht beeilen, kommen wir nie mehr oben an. Komm schon. Was ist los? Bist du müde?
Die Japaner gehen immer nach Bildern.
Die wissen das genau. Die haben ja ihre Reiseführer auf Japanisch, verschiedene. Und die haben alles genau eingezeichnet.
Sie haben alle Hüte an. Immer lustig. Aber nicht Drachenhüte, nein. Das sind meistens weiße Hüte oder helle Hüte, was auch richtig ist in der Sonne. Nicht?
Kannst du denn nicht ein bisschen schneller laufen?
Verlaufen sich die und dann muss man die im Wald manchmal suchen.
Ja, sehr oft kommt das vor, dass sie falsch stehen, weil die finden den Steig nicht. Also
sind wir hier.
Spur 4. Ausblick.
Hörspiel. Spielerohr. Erepolis. Hohlpreise. Opel ist ihr.
Das 6. Berliner Hörspielfestival war im April. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden wurde gerade an Liquid Penguin verliehen. Der Günter-Eich-Preis wird Rohrwolf feierlich am 7. Juli bei einem Fest überreicht werden. Die Chemnitzer Hörspielinsel hat gerade für ihr Festival einen Wettbewerb ausgeschrieben. Bis 12. Juni können noch Hörspiele eingereicht werden. Der Einsendeschluss des Jenaer Hörspielwettbewerbs ist am 1. Juli. Der Leipziger Hörspielsommer startet am 17. Juli und Anfang August werden dann die Einreichungen in Jena bei den Hörspieltagen vorgestellt. Ganz schön viel los in Sachen Hörspiel in diesem Sommer. Greifen wir mal ein Event heraus. Die Jenaer Hörspieltage, für die Tina Weber zuständig ist.
Hallo?
Ja, guten Tag, hier ist Wolfram Wessels.
Ja, hallo, Tina Weber hier.
Frau Weber, wer veranstaltet denn diesen Hörspielwettbewerb?
Das ist der Summervogel e.V., also ein kleiner gemeinnütziger Verein, und wir haben uns im Jahr 2008 gegründet und uns dem Medium Hörspiel seit 2010 verschrieben.
Findet das eigentlich auch im Freien statt, wie der Leipziger Hörspielsommer?
Ja, unsere Veranstaltung hat schon immer im Freien stattgefunden, meistens am Saaleufer, und sind auch jedes Jahr größer geworden. Das letzte Mal im Jahr 2012 haben wir da wirklich ein dreitägiges Festival mit ganz viel buntem Programm aus dem Boden gezaubert. Wir haben die Hörspielsparte natürlich immer. Da laufen Features und normale Hörspiele, wo Geschichten erzählt werden, oder auch mal was Experimentelles. Dann haben wir meistens ein Programm für Kinder dabei, also ein Märchenerzähler oder auch Kinderhörspiele. Traditionsgemäß ein Live-Hörspiel, und nach den, sag ich mal, etwas gesetzteren Veranstaltungen haben wir jedes Jahr dann noch Konzerte und auch nachts Party. Genau.
Sie haben auch ein Thema. Das Thema ist dieses Mal Schicksal. Wie kam das denn zustande?
Wir versuchen jedes Jahr ein Thema zu wählen, was uns selbst irgendwie berührt. Und dieses Jahr hat sich rauskristallisiert, dass wir uns die Frage stellen, wieso die einen Menschen auf dieser Welt an dem einen Ort mit bestimmten Bedingungen geboren werden und die anderen an einem anderen Ort mit ganz anderen Ausgangspositionen fürs Leben, und ob es da irgendwas Höheres gibt und wie man das Leben dann gestaltet, also all diese großen Fragen.
Was ist denn der Preis? Was kann man denn gewinnen, wenn man sich daran beteiligt und ein Hörspiel produziert?
Wir haben die ersten drei Plätze mit Geld dotieren können, durch Fördergelder, die wir geschafft haben einzuwerben. Dann werden die Gewinnerhörspiele auf dem Summervogel-Sampler erscheinen, und im SWR werden die Hörspiele auch ausgestrahlt.
Genau, das wollte ich jetzt hören. In SWR 2 Tandem werden die Hörspiele auch zu hören sein, die Preisträger.
Ja, da freuen wir uns auch sehr drüber, dass das klappt.
Genau. Und bis wann kann man noch einreichen?
Der Einsendeschluss ist der 1. Juli, und alle Informationen zum Wettbewerb und Einsendeschluss und so weiter findet man unter summervogel.de.
Vielen Dank, Tina Weber, und viel Erfolg für Ihr Festival. Es findet statt
in am 8.8. in Jena im großen Glashaus.
Also nichts wie nach Jena im August.
Ich bin ausgewesen. Ich habe gesehen. Hospitäler. Ich habe einen Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten sich um ihn. Das ersparte mir den Rest.
Ich habe eine schwangere Frau gesehen. Sie schob sich schwer an einer hohen, warmen Mauer entlang, nach der sie manchmal tastete, wie um sich zu überzeugen, ob sie noch da sei.
Ja, sie war noch da.
Mit der Hörspielbearbeitung von Rilkes Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge beginnt kommenden Sonntag im SWR 2 Hörspiel eine kleine Reihe mit dem Titel Fiktionen des Ich. Manfred Hess ist der zuständige Dramaturg und Bearbeiter des Romans von Rilke. Worum geht es?
Fiktion des Ichs, das heißt so viel, wie setze ich mein Ich, was man immer mit Identität verwechselt manchmal, wie entwerfe ich es in verschiedenen Formen, Lebensweisen. Und gerade der Entwurf, dass man nicht eins ist mit sich, führt vielleicht zu einer Form von Wahrheit.
Und wie passt der Malte Lauritz Brigge die Aufzeichnung da konkret rein?
Die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge ist der erste Roman, wo das Ich wirklich thematisiert worden ist als ein grundloses, zerstreutes, dissoziiertes, im Grunde nicht ganz fassbares Ich. Und somit ist Rilke 1910 mit seinem Roman erschienen, noch vor Joyce, noch vor Proust, noch überhaupt vor dem Expressionismus zu verorten. Und somit versuchten wir, diesen Roman moderner zu gestalten.
Und das Ganze kann man hören am nächsten Sonntag, dem 7. Juni um 18.20 Uhr in SWR 2, die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge in der Bearbeitung von Manfred Hess und der Regie von Iris Drögekamp.
Und der Musik von Kammerflimmer-Kollektiv unter dem Komponisten Thomas Weber.
Die Gasse begann von allen Seiten zu riechen. Es roch, so viel sich unterscheiden ließ, nach Iodoform. Nach dem Fett von Pommes frites. Nach Angst.
Alle Städte riechen im Sommer.
Dokumentarfest. Danke, vom Tut es.
Und noch ein Festival. Am kommenden Dienstag wird um 19 Uhr in Karlsruhe das zweite Dokumentarfestival DOKA eröffnet. Bis Sonntag gibt es wieder Dokumentarfilme, Hördokumentationen, Feature und Installationen. Nils Menrath, der Festivalleiter, sitzt jetzt mir gegenüber. Im März haben wir die Einreichungen gemeinsam gesichtet und gehört. Über 270 waren es, eine ganze Menge, noch mehr als im letzten Jahr. Und was mir auffiel, war, dass investigative Stücke eher aus dem Bereich der Hördokumentation kamen. Sowas wie Austerität tötet über die europäische Sparpolitik oder Uri Jalloh, eine Recherche über den Tod eines Migranten in einer Polizeizelle in Dessau. Warum ist das im Dokumentarfilm möglicherweise anders gewesen? Das ist ja so eher dein Metier.
Vielleicht könnte man sagen, dass das Investigative im Dokumentarfilm anders aussieht als vielleicht bei Radioarbeiten. Zum Beispiel hier sprach der Preis, der ein Praktikerbaumarkt beim Abwickeln porträtiert, würde ich jetzt auch als eine durchaus investigative Arbeit betrachten. Die Filmemacherin hat sich 4 Wochen lang auf eigene Faust in einem Praktikerbaumarkt verschanzt und dokumentiert, wo eigentlich auch Dreherlaubnis oder Drehgenehmigung fast schwer oder unmöglich wären. Man könnte aber vielleicht auch sagen, dass im Radio eben auch viel journalistisch gearbeitet wird und Dokumentarfilmer, die stark journalistisch oder stark investigativ arbeiten, dann oftmals auch fürs Fernsehen eher Reportagen produzieren und vielleicht im Dokumentarfilmbereich der künstlerische Aspekt dann doch auch eine größere Rolle spielt.
Solche Diskussionen werden bei dem Festival, wurden letztes Jahr geführt und werden dieses Jahr auch wieder geführt. Hat es denn letztes Jahr funktioniert, dass die verschiedenen Sparten so ins Gespräch kamen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Zum einen wurden unterschiedliche Produktionsweisen diskutiert und weil eben auch dann Filmemacher und Radiomacher vor Ort sind, fand durchaus auch ein lebhafter Austausch statt über Dinge, die vergleichbar sind, Dinge, die nicht vergleichbar sind. Da hat unser Konzept auf jeden Fall funktioniert, verschiedene Sparten zusammenzubringen und auch gegenüberzustellen.
In diesem Jahr ist das ZKM mit dabei, mit seinem Festival Globale. Wie spiegelt sich das im Programm?
Die Globale hat ähnliche Themen und Schwerpunkte, die wir auch letztes Jahr schon hatten. Und daher entstand die Idee einer Zusammenarbeit. Dem dokumentarischen Eigen und unserer Arbeit Eigen waren auch immer Bereiche wie letztes Jahr der arabische Frühling, der Mensch in der digitalen Gesellschaft, was auch Themenfelder sind, die bei der Globale zur Ausstellung kommen. Daher hatten wir dann beschlossen, mit dem ZKM diese Kooperation einzugehen und dieses Jahr nochmal explizit einen Schwerpunkt in dem Bereich zu setzen.
Und Preise gibt es natürlich auch. Einen Hauptpreis für die beste dokumentarische Arbeit aller 3 Sparten, einen für den besten Film und einen für die beste Hördokumentation des Festivals. Die wird am 8. Juli in SWR 2 Feature gesendet. Und auf dokublog.de werden die Diskussionen zum Nachhören stehen und geblockt wird dort auch. Aber das ist alles nichts gegen einen Besuch des Festivals. Dienstag 19 Uhr geht es los in der Karlsruher Kinemathek und dauert bis zum darauffolgenden Sonntag. Vielen Dank, Nils Menrath.
Gerne.
Spur 5. Nachrichten aus dem Off.
Off Nachrichten. Nicht Affenchor. Nachricht offen.
Wieder hat Nachrichtenredakteurin Christiane Renier Meldungen aus dem Papierkorb gefischt.
Mossul.
Die Terrormiliz IS macht immer mehr Öffentlichkeitsarbeit. In der nordirakischen Stadt hat sie jetzt einen eigenen Fernsehkanal gestartet, das berichtet dpa. Zu sehen seien vor allem Berichte über Militäroperationen und Predigten. Um möglichst viele Zuschauer zu haben, rufe der IS die Menschen über Lautsprecher auf, sein Programm einzuschalten. Der IS verbreitet seine Propaganda bereits über einen eigenen Radiosender und das Internet. Dort auf Arabisch, Kurdisch, Englisch und Französisch. Moskau. Russische Menschenrechtler verlangen, dass die zahlreichen öffentlichen Ehrungen des Sowjetdiktators Stalin aufhören sollen. Millionen Opfer von Stalins Gewaltaktionen würden dadurch verhöhnt, sagen sie. Rennes. Eine französische Gemeinde muss ein Denkmal für Papst Johannes Paul II. Entfernen lassen. Ein Gericht hat nach Angaben der Agentur AFP entschieden, dass die Installation gegen den Grundsatz der Trennung von Staat und Kirche verstößt. Grund für das Urteil war weniger das Denkmal selbst, sondern das damit verbundene große Kreuz. Das sei ein christliches Symbol und das widerspreche dem in Frankreich geltenden Grundsatz des Laizismus. Rom. Papst Franziskus ist mit einem Seelsorgeanruf bei einem kranken Mann abgeblitzt. Der hat zweimal den Hörer aufgelegt, weil er dachte, jemand wolle ihn veräppeln. Erst beim dritten Anruf glaubte er, dass der Papst persönlich mit ihm sprechen wolle. Um dem Mann über das peinliche Erlebnis hinwegzuhelfen, lud ihn Franziskus zu einer Generalaudienz ein. Das berichtet die katholische Nachrichtenagentur. Berlin. Studenten haben eine Online-Uni für Flüchtlinge gegründet, das berichtet der evangelische Pressedienst. Die Website der Wings University ist bereits online. Im Herbst sollen die ersten Kurse starten. Unterrichtssprache ist Englisch, Partneruniversitäten übernehmen die Prüfungen. 8 Professoren engagieren sich ehrenamtlich. Die Studenten wollen mit dem Angebot Flüchtlingen helfen, die in ihren Unterkünften kaum Möglichkeit haben, sich weiterzubilden oder überhaupt zu beschäftigen. Hamburg. Der Wirtschaftsweise Bofinger findet, dass das Bargeld abgeschafft werden solle. Angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten seien Münzen und Scheine ein Anachronismus, sagte er dem Spiegel. Außerdem würde die Abschaffung des Bargelds die Märkte für Schwarzarbeit und Drogen trockenlegen. Bofinger empfiehlt den Teilnehmern des G7-Gipfels Anfang Juni in Bayern, über seinen Vorschlag zu diskutieren. Washington. Weil er sich bei Starbucks mit einem heißen Kaffee verbrüht hat, verklagt ein Polizist das Unternehmen auf $50.000 Schadenersatz. Laut AP hat der Unfall seine Psyche so schwer belastet, dass eine chronische Krankheit wieder ausgebrochen sei, was eine Operation nach sich gezogen habe. Die Anwälte des Polizisten machen außerdem geltend, dass seine Ehe an dem emotionalen Stress zerbrochen sei. London. Die Erfolgsautorin G.K. Rowling hat sich auf Twitter dafür entschuldigt, dass sie eine Figur aus den Harry Potter Büchern hat sterben lassen. Fred Weasley ist bei einer Schlacht um die Zauberschule Hogwarts getötet worden. Viele Fans haben Rowling das übel genommen. New York. Die Muppets-Schweinedame Miss Piggy wird mit einem renommierten amerikanischen Frauenrechtspreis geehrt. Der Sackler Center First Award wird an Frauen verliehen, die mit ihrem Engagement Geschlechterbarrieren durchbrochen haben. Preisverleihung ist am 4. Juni. Dazu eingeladen wurde auch Piggys große Liebe, der Frosch Kermit. Sydney. Bei einer Art Videokonferenz im Opernhaus der australischen Stadt hat der Astrophysiker Stephen Hawking versucht, einem jungen Mädchen zu helfen. Sie hatte gefragt, welcher kosmische Effekt schuld daran sei, dass der Sänger der Boygroup One Direction die Band verlassen und damit Millionen Fans das Herz gebrochen habe. Der zugeschaltete Hawking meinte, es sei durchaus möglich, dass der Sänger in einem anderen Universum die Band gar nicht verlassen habe. Mädchen mit Liebeskummer riet Hawking, sich zur Ablenkung mit der Erforschung der theoretischen Physik zu beschäftigen.
Das war die Mai-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Mitgewirkt haben Christian Klaus, Isabel Demet, Andreas Bernhard, Walter Filz, Nele Heise, Manfred Hess, Nils Menrath, Christiane Renier, Josef Maria Schäfers, Tina Weber, Christine Werner und Wolfram Wessels. Im Juni sind wir ganz hin und weg. Das ist das Thema auf dokublog.de. Sprechen Sie mit Menschen, die weg wollen, mit Reisenden, Aussteigern, Flüchtlingen. Aber auch solchen, die hin und weg sind, vor Begeisterung oder warum auch immer. Sammeln Sie Geräusche vom Weggehen und stellen das alles auf dokublog.de und vielleicht wird es in der nächsten Mehrspursendung gesendet. Und wenn Sie dann schon auf der Seite sind, stöbern Sie ruhig auch in den O-Tönen. Vielleicht können Sie etwas für ein dokublog-Feature gebrauchen. Außerdem stehen die Beiträge dieser Sendung in voller Länge auf der Seite. Und Maximilian Schönherr bloggt. Feature-Autor, Moderator, Erfinder des Archivradios, Fotograf, Blogger und vieles mehr. Das wird interessant werden. Werfen Sie ab und zu einen Blick und ein Ohr auf dokublog.de.
Der Gipfel stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten.
Während Migrationsexperten von einem Integrationsgipfel sprechen, spricht die Opposition von einem Papiergipfel.